Killer whales, or orca, are some of the ocean's largest and most powerful predators. They're intelligent, organized, and ruthless. They're a true force to be reckoned with.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Julia Sieker und darf ab sofort auch bei diesem Wissenschaftspodcast mitmoderieren. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
Heute geht es bei uns um merkwürdige Vorgänge im Mittelmeer. Dort häufen sich nämlich in den letzten Jahren Angriffe von Orcas auf Boote. Warum die Wale vor einigen Jahren plötzlich damit begonnen haben, Segelboote und andere Meeresfahrzeuge zu attackieren, gibt Forschenden noch einige Rätsel auf.
Ja, Orcas werden auch Schwertwale genannt, teilweise auch Killerwale, wie wir im Intro gehört haben. Das taucht vor allem im englischsprachigen Raum auf, der Begriff wird aber zusehends weniger verwendet, weil Orcas nicht die großen Menschenkiller sind, als die man sie dann so verstehen könnte. Sie gehören zur Familie der Delfine innerhalb der Gruppe der Wale und Delfine und waren vor allem in den letzten 4 Jahren immer wieder in den Medien.
Ja, so ein Orca kann ja bis zu 10 Meter lang werden. Also das sind tatsächlich ziemliche Spitzenjäger in den Meeren, vor denen sich auch Haie fürchten müssen. Menschen üblicherweise nicht. Aber, und darauf spielst du an, Julia, in den letzten Jahren kam es gehäuft immer wieder zu Angriffen von Orcas auf Boote. Da haben Wale Segelschiffe gerammt, Yachten attackiert, zum Teil Ruder und andere Bootsteile abgeknabbert. Vor allem findet das im Nordatlantik rund um die Iberische Halbinsel statt. Insbesondere in der vielbefahrenen Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko. Da sind allein heuer schon einige Dutzend Vorfälle berichtet worden. Im Juli zum Beispiel wurde ein Segelboot innerhalb kürzester Zeit zum Untergang gebracht von Orcas. Die 3 Passagiere konnten zum Glück gerettet werden, es ist nichts passiert. Aber der Schreck war natürlich groß, wenn da plötzlich eben 10 Meter lange Wale kommen und sich auf das Boot stürzen.
Ja, und weil da bisher auch einige Yachten von offensichtlich wohlhabenden Menschen betroffen waren, wird in sozialen Medien darüber gewitzelt, dass Orcas jetzt antikapitalistische Ikonen sind. Aber da stellt sich die Frage, warum machen sie das wirklich? Und Forschende sprechen da auch nicht von Attacken, als würden sie da absichtlich irgendwie Schaden anrichten wollen, sondern von Interaktionen, weil das noch ein bisschen offen ist, was da eigentlich dahinter steckt.
Dass das überhaupt eine Aggression ist, ist noch gar nicht ganz klar.
Genau.
Und deshalb geht es auch in unserer heutigen Folge darum, welche möglichen Erklärungen es dafür gibt, welche Vermutungen Fachleute bisher dazu haben, was hinter diesem Phänomen stecken könnte. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie intelligent Wale und Delfine eigentlich sind und wo wir Menschen vielleicht auch manchmal unseren Umgang mit der Natur überdenken sollten.
Genau, diese Attacken oder Interaktionen mit Booten wurden an den Küsten von Spanien und Portugal vor allem beobachtet und fallen seit dem Jahr 2020 auf, auch wenn es davor schon vereinzelt Vorfälle mit Fischerbooten gegeben hat. Es gab schon allein in diesem Jahr bis Anfang September um die 120 Fälle, über die berichtet wurde. Und etwa bei der Hälfte von diesen Fällen gab es kleine oder größere Schäden am Schiff. Vereinzelt, ja, waren die dann auch quasi dem Untergang geweiht.
Ja, das ist ja schon interessant, dass das Phänomen früher eigentlich kaum beobachtet wurde. Du hast erwähnt, ab 2020 häufen sich die Berichte darüber. Was war noch 2020? Wir können uns alle erinnern, Corona ist gekommen, die Pandemie hat die Welt erfasst und Lockdowns überall ausgelöst.
Und deswegen lag auch die Vermutung nahe, dass das irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen könnte. Also dass vielleicht weniger Schiffe und Boote auf den Meeren unterwegs waren, die Orcas irgendwie mitbekommen haben. Jetzt ist es ruhig, das ist irgendwie cool. Dann wird es wieder lauter und darauf haben wir gar keinen Bock mehr. Und dass das vielleicht diese Schifffahrtsgeräusche, die da dazugekommen sind, sie unter Stress gesetzt haben.
Rebellieren, also die Wale gegen die Rückkehr der Menschen aufs Meer, das hat ein bisschen so Vibes von Der Schwarm, wer das Buch kennt oder auch die Serie gesehen hat, wo sich dann die Natur beginnt, gegen den Menschen zur Wehr zu setzen. Aber ist das denn wirklich realistisch?
Ja, das ist die große Frage. Fachleute halten das eher für unwahrscheinlich. Bisher gibt es da keinen Zusammenhang, der wissenschaftlich stichhaltig ist. Besonders finde ich ja den Aspekt, dass es auch bei Walen und Delfinen so etwas wie Modeerscheinungen gibt und auch dieses Anstoßen an Boote eine Art Trend sein könnte.
Ja, für solche Trends oder ja, kulturellen Praktiken gibt es auch bei Walen Beispiele aus der Vergangenheit. Da haben etwa 1987 Forschende beobachtet, dass ein Orca an der Küste vor Washington damit begonnen hat, einen toten Lachs auf seinem Kopf zu balancieren. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern hat das wiederholt getan und das hat dann auch bald Schule gemacht, weil es hat nicht lange gedauert und andere Wale haben damit angefangen, ebenfalls sich mit Lachshüten zu schmücken und die auf dem Kopf herumzutragen. Die Begeisterung für diese Kopfbedeckung hat dann aber relativ bald wieder nachgelassen. Nach ungefähr einem Jahr ist das schon viel weniger geworden und bald darauf war dann das Verhalten wieder verschwunden. Es zeigt aber eben ein schönes Beispiel dafür, dass eben auch Delfine und Wale eigene Kulturen entwickeln, ja, Trends verfolgen aus nicht ganz geklärten Gründen.
Ja, vielleicht kann sich die Modewelt da noch etwas von Orcas abschauen. Wobei ja tote Lachse jetzt nicht unbedingt meine Lieblingskopfbedeckung wären.
Na, wenn man so bei britischen Pferderennen auf die Hüte schaut, da würden so tote Lachse manchmal auch nicht schlecht dazu passen.
Ja, vielleicht wird es gar nicht so auffallen. Das ist auf jeden Fall sehr originell. Aber auch diese Hypothese, also dass das Rammen von Schiffen nur ein Trend ist, passt laut Fachleuten nicht so richtig ins Bild. Viele glauben eher, dass es eine Art Spielverhalten ist oder dass es darum geht, für die Jagd zu trainieren.
Für diese Hypothese spricht ja, dass es anscheinend eher junge Tiere sind, die sich so verhalten.
Ja, das hat uns auch der spanische Biologe Bruno Díaz López erzählt, der das Bottlenose Dolphin Research Institute in Galicien leitet. Und weil Orcas zur Familie der Delfine gehören, befasst er sich seit 20 Jahren auch mit ihnen. Er hat in diesem Jahr eine neue Studie veröffentlicht, in der er mit seinem Team vermutet, dass einige Orcas rund um Spanien und Portugal eben an Booten die Jagd auf Thunfisch üben, der zu ihren Lieblingsgerichten zählt. Die Fische sind ausgewachsen, auch ziemlich massiv. Also sie werden locker 2,5 Meter lang oder noch größer, mehrere hundert Kilo schwer und sie schwimmen schneller als Orcas. Und da muss man sich natürlich gute Jagdstrategien überlegen. Bei der Jagd ist es anscheinend wichtig oder nützlich, einzelne von diesen Blauflossen-Thunfischen aus dem Schwarm zu treiben und zu verwirren, damit man sie dann erwischen kann. Und das hat er auch verglichen mit Löwinnen, die auf Jagd gehen und da eine einzelne Antilope irgendwie vom Rest der Gruppe absondern, und so ein koordiniertes Wegstoßen könnten die jüngeren Orcas auch an Booten üben.
Based on in this study, this really, really strong link between the behavior and the movements of these animals and their prey, we saw how in certain coastal areas they try to drive the tuna towards the shore in order to facilitate the capture of the tuna. So all this strategy needs cooperation. And all behavior related to cooperation between different individuals has to be trained before. It is a play, it is a game, but all games in wildlife, evidently, they have a reason. And in this case, it looks like clearly that it's a simulation and a clear training to hunt. If there is a perfection of training, as we expect, because they are keeping going on with this game, because these animals, evidently, they obtain advantage of it some way. So whenever they find a real tuna, they are faster, they know how much they can bite, they know how to do, because they have done practice before.
López scheint also recht überzeugt davon zu sein, dass dieses Verhalten einen Zweck hat, nämlich den Tieren tatsächlich etwas zu bringen, bessere Chancen auf leckeren Thunfisch.
Ja, genau. Der zweite Experte, mit dem wir gesprochen haben, hat tatsächlich am Anfang gedacht, dass das vielleicht mit der Stille der Lockdowns zu tun hatte, dass Orcas auf Boote losgehen, hat seine Meinung mittlerweile aber geändert. Der Meeresbiologe und Autor Carsten Brensing, der früher das Deutschlandbüro der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation geleitet hat, hat kürzlich ein neues Buch über Tierkognition veröffentlicht und sagt dazu:
Auch wenn jetzt meine Reaktion ganz am Anfang nach Corona war, nein, die wollen uns etwas mitteilen. Man weiß es halt einfach wirklich nicht. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich am ehesten ein Spiel- oder Trainingsverhalten, denn die Tiere sind kognitiv so hoch entwickelt, dass sie in jedem Moment ganz genau wissen, was sie tun. Also die machen sowas jetzt nicht aus Versehen, ja, weil sie ein Ruderblatt für einen Thunfisch halten. Also das ist abwegig. Vielleicht ein Wort zum Spielverhalten. Also wir glauben immer, dass Spielverhalten etwas damit zu tun hat, dass wir etwa das Jungtiere etwas für die Zukunft trainieren. So. Und es war ehrlich gesagt lange Zeit so eine Art Mysterium, auch unter Verhaltensbiologen, warum auch Erwachsene spielen. So. Und als man sich die ganze Geschichte neurologisch genau angesehen hat, hat man den Mechanismus erkannt. Man weiß, dass da das Dopamin und die Kette des Belohnungssystems mit involviert ist. Und dieser Mechanismus, der funktioniert eben auch bei erwachsenen Tieren. Weil, und das ist das Spannende daran, weil Spielen einfach Spaß macht. Ja. Der innere Mechanismus, der Jungtiere dazu bringt, zu spielen, ist der Spaß. Und den haben auch wir Erwachsene. Ja, also Sie kennen das von sich und jeder der Zuhörer wird das auch wissen. Wir spielen nach wie vor gerne. Und bei Tieren, die als Kinder viel gespielt haben, bei denen wird auch als Erwachsene viel gespielt. So, und insofern ist es also durchaus denkbar, dass es einfach Spaß macht, Ruderblätter anzuknabbern. Ne? Und dann muss man sich natürlich fragen, was ist der evolutive Sinn darin, Ruderblätter anzuknabbern? Und da muss man natürlich sagen, den gibt es nicht. Aber der Mechanismus, der dahinter steckt, der macht evolutiv total Sinn.
Vielleicht wollen Schwertwale also doch einfach nur spielen und es macht ihnen Spaß.
David, ich habe eine Quizfrage an dich. Mit welchen Lebewesen sind Wale und Delfine am engsten verwandt?
Ha, exakt beantworten kann ich es nicht, aber tatsächlich habe ich vor einigen Jahren mal einen Artikel darüber geschrieben, dass Wale unintuitiverweise von Huftieren abstammen. Ich glaube, ihre Vorfahren waren vor etlichen Millionen Jahren fleischfressende Huftiere, die irgendwie an den Ufern von Gewässern gejagt haben.
Kann man einem langjährigen Wissenschaftsjournalisten halt nichts vormachen. Also ja, Wale sind eben Säugetiere und stammen von Säugetieren ab, die quasi wieder zurück ins Wasser gegangen sind. Und am engsten sind sie bei heute lebenden Tieren mit Flusspferden verwandt, aber auch mit Hirschen, Kühen und Giraffen.
Also den Hirsch sieht man jetzt einem Blauwal zum Beispiel nicht direkt an, aber ja.
Voll, ja. Ja, und das legt eigentlich auch nahe, dass sie wie andere Säugetiere auch ziemlich intelligent sind. Und das weiß man in der Bevölkerung eigentlich vor allem für die Untergruppe der Delfine oder hat da so dieses Bild vom cleveren Flipper oder so im Kopf.
Ja, und da gibt es auch wahnsinnig viel Forschung dazu, die das zeigt, welche kognitiven Höchstleistungen diese Tiere vollbringen können. Was wir vorhin schon am Beispiel dieser lustigen Hutmode gesehen haben, ist ja auch ein Hinweis auf Intelligenz. Wale entwickeln nicht nur Kulturen, sie benutzen auch Objekte. In der Verhaltensforschung spricht man dabei von Werkzeuggebrauch. In einer früheren Folge haben wir schon einmal über Werkzeuggebrauch bei Raben und Krähen gesprochen. Hört rein, wenn ihr euch für Tierintelligenz interessiert. Und wie bei den klugen Vögeln gibt es tatsächlich auch Hinweise darauf, dass Wale ihre eigenen Werkzeuge herstellen. Die sind klarerweise etwas anders als bei Vögeln und auch recht kurzlebig mitunter. Buckelwale zum Beispiel benutzen ihr Blasloch, mit dem sie auch atmen, indem sie unter Wasser im Kreis schwimmen und immer wieder Luft ausstoßen. Wenn sie das machen, entsteht ein Blasennetz, in dem sie Krill und Schwärme von kleinen Fischen fangen können, quasi einsperren und dann ganz einfach verspeisen können.
Das ist wirklich eine sehr erstaunliche und sehr clevere Fangtechnik.
Ja, und so ein Verhalten, Boote zu rammen oder Ruder zu fressen, ist von anderen Orca-Gruppen nicht bekannt als von jener vor Spanien und Portugal. Aber es gibt manchmal durchaus Delfine, die gegenüber Menschen aggressiv werden. In diesem Jahr war auch ein Delfin vor der japanischen Küste in den Schlagzeilen, der schwimmende Menschen verletzt hat, teilweise durch Bisse und sogar Knochenbrüche ausgelöst hat, was ja auch nicht so ganz zu dem Image passt, das wir von Delfinen haben, von diesen intelligenten und hochsozialen Meeressäugern, mit denen jeder gerne schwimmen möchte, auf die man sich freut, wenn man sie sieht. Aber auch in England und Spanien gab es ähnliche Vorfälle. Was ist denn da los?
Darüber haben wir auch mit Bruno Diaz-López gesprochen. Das Problem betrifft teilweise allein lebende junge Delfinmännchen und es kommt öfter vor, als man denkt.
It is really much more common than we think. It's not that they will do voluntarily attack people because they have nothing to do evidently in normal conditions, but there are very highly social animals and very large individuals. So they get curious and interact with the people, and then they like this type of interaction, and they become interested on humans and start to interact regularly on humans. In some places, they feed them. Once you alter the behavior, it's very dangerous because, but the problem is the humans that they want to interact with this wild individual because they should not. And because I have been working with dolphins for over 30 years and I have been working with them underwater. And I always say, I have never touched a wild dolphin, except if you do a rescue in the beach or etc. But working in the wild, underwater, I have never touched them because the touch for them is so important in their social, in their society. So if you get in touch physically, you pass a barrier. And maybe the dolphin loves to be pet, but you cannot do that because you're not a dolphin.
Wie so oft scheint es, dass das eigentliche Problem nicht von den Wildtieren ausgeht, sondern eigentlich vom Menschen, der die Barriere überschreitet und eigentlich den Respekt der Tiere nicht wahrt.
Ja, genau. Und es gibt sehr vieles über das Verhalten von Walen und Delfinen, was wir auch noch gar nicht wissen, weil es schwierig ist, sie in ihrem natürlichen Lebensraum in den Weltmeeren zu beobachten. Aber was man zum Beispiel auch weiß, ist, dass sie zu beeindruckender Kooperation fähig sind. Das sieht man etwa, wenn Orcas auf die Jagd gehen und gemeinschaftlich sogar Haie und andere, ja, Raubtiere der Meere erlegen. Und das machen sie teilweise, ohne sich akustisch miteinander zu unterhalten, weil ihre Beute eben auf sie aufmerksam werden könnte. Also sie müssen da vorher eben üben, stumm sozusagen, welche Strategie sie dann nachher verfolgen können und das synchron machen können.
Ja, in einiger Hinsicht sind auch Wale und Delfine menschenähnlicher, als man meinen mag. Das Sozialleben spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt Studien, die zeigen, dass es Individuen gibt, also dass die Tiere in der Gruppe Individuen einzelne Rufnamen geben, ganz individuell. Und dass sich Tiere auch, die sich sehr lange Jahre nicht gesehen haben, auf Anhieb sofort wiedererkennen und sofort wissen, in welcher Beziehung sie zu diesem Tier gestanden sind. Auch ob sie dem jetzt eher positiv gesonnen sind oder nicht oder waren beim letzten Zusammentreffen. Umso dramatischer ist es aber, wie sehr diese Tiere eigentlich unter dem Einfluss von uns Menschen leiden. Denken wir an die Lebensraumzerstörung in den Meeren, Umweltverschmutzung durch Mikroplastik, Chemikalien und nicht zuletzt Lärm unter Wasser, der durch menschliche Aktivitäten zunehmend am Steigen ist und vor allen Dingen natürlich auch die Klimakrise. Was weiß man denn darüber, wie der Klimawandel Wale betrifft?
Da gibt es noch einige offene Fragen, gerade im Detail. Aber Fachleute und Walschutzorganisationen gehen davon aus, dass ja, die Klimakrise Wale und Delfine auf jeden Fall betrifft und dass sich die Ernährung und die Lebensräume verändern. Also die Meere werden ja generell wärmer, für manche Lebewesen zu warm, weswegen sie dann aus den eh schon heißen Regionen dann eher in Richtung Nordpol oder Südpol umsiedeln quasi. Und das kann auch zum Beispiel die Beutetiere von Orcas und anderen Walen und Delfinen betreffen. Auch die Meeresströmungen können sich teils massiv verändern und so beeinflussen, wo Orcas leben, welches Futter ihnen zur Verfügung steht, ob das weniger wird, ob das mehr wird. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Ganz genau kann man die Folgen jetzt noch nicht abschätzen.
Ja, und eine wesentliche Störquelle für Wale, Delfine, aber auch andere Meereslebewesen ist tatsächlich dieser Lärm unter Wasser, der von Schiffen, von Bohrinseln, von Windparks im Meer ausgeht. Das kann Tiere, die da leben, sehr stark beeinträchtigen und auch unter Stress setzen und zum Teil auch ihre Kommunikation sehr erschweren. Wale haben teilweise ihren Kommunikationsradius von tausenden Kilometern auf 200 Kilometer eingeengt, weil sie durch die Schifffahrt einfach nicht mehr so gut kommunizieren können, nicht mehr so weit über so weite Distanzen kommunizieren können. Extrem wird der Lärm bei impulsartigem Schall, wenn plötzlich was passiert, bei Sprengungen, bei der Suche nach Erdöl im Meeresboden zum Beispiel, oder wenn Bohrinseln und Windkraftanlagen neu gebaut werden und die Pfeile in den Meeresboden gerammt werden. Das kann auch das Gehör der Tiere schädigen und sie haben oft nicht genug Zeit, um wegzuschwimmen und sich in Sicherheit zu bringen, bevor solche Aktivitäten losgehen.
Ja, das ist ziemlich dramatisch, auch für viele Jungtiere, die damit davor noch nicht in Berührung gekommen sind. Was man machen kann, um für weniger Lärmbelästigung unter Wasser zu sorgen, hat uns auch Carsten Brensing erzählt, der sich viel mit Lärmverschmutzung beschäftigt hat.
Und das ist natürlich eine traurige Geschichte. Auf der einen Seite wollen wir mit der Windkraft etwas Gutes für die Umwelt machen und für unser Klima. Und auf der anderen Seite gefährden wir aber streng geschützte Tiere. Die Windkraftanlagen selbst produzieren natürlich auch noch Schall. Und den machen sie natürlich kontinuierlich, wenn sie da stehen. Aber der ist nicht so relevant wie jetzt beispielsweise das Hämmern, also das Reinrammen der Pfeiler. Solange noch gerammt wird, muss man dafür sorgen, dass der Schall möglichst stark reduziert wird. Dazu kann man halt sogenannte Bubble Curtain oder Luftschleier um die Rammstelle drumherum machen. Man kann da auch mehrere hintereinander legen. Und diese Luftblasen im Wasser, die sorgen dann dafür, dass der Schall um einige dB reduziert wird. Und diese Reduktion, die kann durchaus stark sein, wenn man das richtig macht. Oder aber man nimmt sich gleich ein Verfahren, was halt weniger schallintensiv ist und bohrt die Fundamente. Da gibt es auch Versuche dazu.
Es gibt also schon durchaus Wege, um den Lebensraum der Tiere im Meer besser zu schützen. Wissenschaftliche Empfehlungen liegen sowieso auf dem Tisch. Die Errichtung großer Meeresschutzgebiete würde sehr, sehr viel helfen. Das ist in der Wissenschaft schon lange ein Thema. Politisch hapert es allerdings nach wie vor an der Umsetzung. Ich nehme aus der heutigen Folge jedenfalls mit, was eigentlich ohnehin klar sein sollte. Ein respektvoller Umgang mit Tieren würde auch uns Menschen so einigen Ärger ersparen.
Und dass man keine Delfine streicheln sollte, auch wenn sie ausschauen, als würden sie einen freundlich anlächeln, sollten sich wahrscheinlich auch ein paar Strandurlauber, Urlauberinnen zu Herzen nehmen.
Auch wenn es schwerfällt, Finger weg. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Julia Sieker.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
This type of play behavior isn't exclusively for fun. Swimming close together. They're actually learning to hunt.